Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Kinderschutz-Podcast zu einer neuen Folge, heute mit Dr. Ralf Kownacki, Kinderarzt in Duisburg. Ralf, seit 1979 habe ich gelesen, das ist ehrlicherweise echt schon ziemlich lange. Und ich skizziere mal gerade für unsere Zuhörerschaft, wo wir sitzen. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr lustiges Interview-Ambiente. Wo sitzen wir hier?
Wir sitzen im sogenannten Sozialraum unserer Praxis, sprich früher sagte man zur Küche, und trinken einen Kaffee, machen gerade eine Pause, denn ich habe heute Notdienst für das Stadtgebiet Duisburg und hier sind wir ganz nah bei der Kaffeemaschine.
Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Gründe und die Sonne scheint auch noch, es ist Sonntag und ja, die Termine, die Zeitfenster sind immer eng und deswegen freue ich mich total, dass ich jetzt dich hier in diesem Notdienst besuchen kann. Und Ralf, natürlich, du bist ja nicht nur Kinderarzt, du bist auch Mitbegründer von RISKit, darum wird es gleich auch gehen, aber wir gehen einfach mal noch ein Stück weiter zurück. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, Kinderarzt zu werden? Was hat dich dazu denn eigentlich motiviert?
Ich wollte in den Entwicklungsdienst gehen. Ich hatte zuvor ein Jahr in der Chirurgie gearbeitet und dachte, was braucht man im Entwicklungsdienst? Geburtshilfe und Kinderheilkunde. Und ich bekam gerade eine Stelle, die frei war in der Kinderheilkunde. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dann bin ich da hängen geblieben. So einfach ist das manchmal. Angenehmes Team, netter Chef und interessante Tätigkeit.
Ja, also eigentlich jetzt gar nicht so, dass du schon immer Kinderarzt werden wolltest, sondern eher durch ein bisschen Zufall.
Ein bisschen Zufall, ja.
Ja. Ja, nicht ein bisschen Zufall ist dann eigentlich die Gründung von RISKit. Also du warst dann ja schon wirklich sehr lange auch Kinderarzt. Und RISKit, ne, das war ja, vielleicht kannst du da erzählen, ne, 2007
Ja, auch wenn man so will, war auch das wieder ein zufälliges Ereignis, was dazu führte. Wir hatten die Situation, dass wir in 2005, wir in Duisburg, 5 getötete Kinder zu beklagen hatten. Und wir treffen uns, die Duisburger Kinderärzte, regelmäßig in einem Qualitätszirkel, jedes Vierteljahr, und haben diese 5 Todesfälle zum Anlass genommen, das zu thematisieren, und haben uns damals mit der Staatsanwaltschaft, mit der Rechtsmedizin, mit den Duisburger Kinderkliniken, wir haben 2, zusammengesetzt, haben die Fälle analysiert und haben dann überlegt, was können wir hier in Duisburg, das war erstmal nur für Duisburg gedacht, besser machen, damit so etwas nicht wieder auftritt.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die davon noch nie gehört haben, also RISKit stand oder steht vielleicht auch immer noch schlicht und ergreifend erstmal für Risikoinformationssystem Duisburg.
Ursprünglich. Es ist so, wir haben diese Plattform gegründet, die hatte erstmal gar keinen Namen. Und dann wurden wir häufiger von Journalisten gefragt, wie heißt das denn, was ihr da macht? Und dann ist mir tatsächlich unter der Dusche eingefallen, Risikokinderinformationssystem Duisburg. Das haben wir dann abgekürzt zu einem Akronym. Und dann ging es weiter. Dann kamen hinterher Kollegen aus anderen Bundesländern und sagten, ja, wir haben ja die gleichen Probleme wie ihr in Duisburg. Und dann mussten wir das D unterbringen. Denn wir hatten diesen Begriff nicht patentieren, sondern schützen lassen, damit wir nicht Gebühren an jemand anderen, der da schneller ist, zahlen mussten. Und dann haben wir das Deutschland genannt. Dann hieß das Risikokinderinformationsdatei Deutschland. Und das war einer der größten Fehler, die wir machen konnten, weil mit dem Wort Datei riefen wir dann sämtliche Kritiker, Datenschützer und andere aus den verborgenen Ecken, die sagten, was macht ihr da? Eine Datei, da werden jetzt Patientendaten gespeichert, wie geht das mit dem Datenschutz und hatten plötzlich große Probleme. Und ich würde es heute nicht mehr Datei nennen, sondern würde es bei Duisburg belassen. Und vielleicht bei der Gelegenheit schon ein Wort, was machen wir eigentlich? Wir bringen Ärzte zusammen für einen Austausch über ein Kind, was wir gemeinsam behandeln. Das ist im Prinzip RISKit.
Genau, und wenn sich jetzt vielleicht auch einige wundern, wir duzen uns ja, wir haben schon festgestellt, dass die Zeit erschreckend voranschreitet und wir uns eigentlich über ein sehr gemeinsames Anliegen 2008 begegnet sind und kennengelernt haben, nämlich ihr oder ne, du und andere Ärzte und Ärztinnen habt eben auch häufig ja misshandelte Kinder, Kinder, die vielleicht dann auch gestorben sind, ja in euren Räumlichkeiten kennenlernen müssen, muss man dann ja schon fast sagen. Und 2008 hatte ich eine Gruppe von Studierenden und Kollegen und mein Doktorvater, die so schockiert waren damals über meine Doktorarbeit, in der eigentlich nur ein so Nebensatz gefallen ist, nämlich, dass jede Woche in Deutschland 3 Kinder getötet werden, und zwar im häuslichen Kontext. Und unser Verein, den wir auch nur für 3 Jahre anvisiert hatten, hieß ja jede Woche 3. Und darüber habe ich dann ja auch den Heinz Sprenger, der Mitgründer, von RiskIt war, auch kennengelernt, weil ich glaube, was uns beide ja sehr verbindet, ist dieser ja, Wunsch, kann man das auch nicht sagen, aber einfach so dieses, wie kann das sein, dass die deutsche Gesellschaft und vor allem auch die politischen Akteure da, ich glaube auch deiner Meinung nach, oft das nicht so gut an sich heranlassen, welches Ausmaß wir wirklich an Gewalt gegen Kinder haben. Also im Moment, im aktuellen Hellfeld für unsere Zuhörenden, hatten wir im vergangenen Jahr 64.000 Kinder. Also im Hellfeld, ne, also es waren mehr als 100 Getötete, und das waren zwar jetzt dann in Anführungszeichen nur 2 pro Woche, die durch Gewalt getötet worden sind. Nach wie vor im Straßenverkehr sterben sehr viel weniger Kinder als durch häusliche Gewalt. Ne, wir hatten über 4.000 Kinder wieder, die schwer misshandelt worden sind, ne, die nach ICD-10 diagnostiziert worden sind. Also es waren jeden Tag 14, ne, wo eine Diagnose gestellt worden ist, und jeden Tag 48 mit sexualisierter Gewalt. Also wir haben einfach wahnsinnig viele Kinder, die es betrifft. Und ich weiß gar nicht, wie es dir so geht. Ärgert dich das manchmal, dass sich da so wenig tut eigentlich?
Ja, das ärgert mich. Es ist ja so, wir beide haben uns ja kennengelernt über den Heinz Sprenger, den Mitbegründer von RiskIt. Und du hast damals schon vorausschauend das angesprochen, auch mit deinem Verein, jede Woche 3. Es hat sich ja bis heute nichts Wesentliches geändert. Die Zahl schwankt, jetzt wenn wir ganz pingelig sind, zwischen 2 und 3 Kindern pro Woche. Auch wenn 2 sind, sind das immer noch zu viel. Wir haben die Kriminalstatistik, die jedes Jahr veröffentlicht wird, und darauf fußen auch diese Zahlen. Und auch mit dem Bundeskinderschutzgesetz, was ja 2012, wenn ich mich recht erinnere, verabschiedet worden ist, hat sich daran nichts weiter geändert. Und aus meiner Sicht, ich bin natürlich geprägt durch meine Tätigkeit, könnte die Situation besser aussehen, wenn man den Medizinbereich besser einbinden würde. Und da habe ich leider in der Vergangenheit festgestellt, dass das, was wir zum Beispiel in Duisburg machen, manchmal nicht als Hilfe, sondern als, ja, ich sag mal, Konkurrenz oder als Kompetenzüberschreitung angesehen wird. Also gerade
von wem jetzt?
Ja, ich sag mal so, von Entscheidungsträgern, die in der Spitze der Pyramide der Jugendhilfe stehen und auch beratend in der Politik tätig sind. Jeder kann sich jetzt vorstellen, wer da vielleicht angesprochen ist. Mehr möchte ich da auch nicht ins Detail gehen. Also bei uns war das so, wir hatten auch nicht vor, einen Verein zu gründen. Wir haben damals diese Fälle untersucht und haben gesagt, was brauchen wir damit, das in Zukunft vielleicht nicht mehr so häufig auftritt. Und bei den 5 Kindern war bei 3 die Situation, dass das Doktorhopping aufgetreten ist. Also darunter verstehen wir das vorsätzliche, häufige Arztwechseln von Sorgeberechtigten, um, wenn sie Täter sind, ihre Taten zu verschleiern. Und das Zweite war, dass 2 Kinder starben zu einem Zeitpunkt, wo eine Vorsorgeuntersuchung fällig gewesen wäre, wo die Kinder vielleicht eine Chance gehabt hätten, weil bei der Vorsorgeuntersuchung werden die halt öffentlich gemacht. Und wenn da einer sachkundig drauf guckt, dann kann man schon das eine oder andere entdecken. Das eine Kind ist, haben die Eltern verhungern und verdursten lassen, also das wäre sicherlich bei einer Vorsorge aufgefallen. Und das zweite Kind, das war aus Bremen zu uns nach Duisburg gezogen, war im Bereich Bremen auch schon dem Jugendamt bekannt, aber nicht dem Jugendamt hier in Duisburg. Also auch da war dann eine Unterbrechung gewesen, und das fiel erst auf, weil die Nachbarn dann die Polizei verständigt haben, weil vorher war aufgefallen, dass das Kind häufiger geschrien hat. Das lag daran, dass die Eltern das mit Eisenstangen, das war ins Bett gefesselt worden, geschlagen haben und irgendwann hörte das auf und das fiel den Nachbarn auf und dann ist dann die Polizei und die Jugendhilfe dort hinein. Das Kind ist dann verstorben. Das war eins von den 5 Kindern, die ich da angesprochen hatte. Und dann haben wir gesagt, es muss geschehen, dass die Kinder das bekommen, was ihnen vom Sozialgesetzbuch 5 zugedacht ist, nämlich ihre U-Untersuchung, ihre Vorsorgeuntersuchung. Das muss man überprüfen, da haben die ein Recht drauf. Und das Zweite ist, dass wir gesagt haben, wir müssen was gegen das Doktorhopping ins Leben rufen. Und das war eben Riskit. Und das haben wir anfänglich so als Ehrenamtliche, als Reaktion auf diesen Qualitätszirkel gemacht. Und dann wurden wir halt immer mehr angesprochen, was macht ihr da? Dann richten wir Angebote, dass man auch Spenden verwalten musste dann. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und das war dann der Grund für die Gründung des Vereins. Auch weil dann später andere Kollegen an uns herangetreten sind aus anderen Bundesländern. Mhm. Also zunächst war das so für Stadtgebiet gedacht. Wir haben ja 2 Kinderkliniken in Duisburg, ein sozialpädiatrisches Zentrum und dann 13 Arztpraxen. Und die waren alle über Riskit vernetzt. Und die Kinder, wo man Sorge hatte, dass bei einem Doktorhopping irgendetwas verloren geht an Informationen, die wurden dort eingestellt. Ganz grob, sag ich mal, funktionierte das ähnlich Online-Banking. Man muss sich so vorstellen, ja, ich sag's deshalb, dort, wo so die Kontobewegungen stehen, standen dort Kinder, auch mit Hinweisen, wer noch mit dem Kind befasst war, also zum Beispiel sozialpädagogische Familienhilfen, mit Telefonnummern, die man dann auch direkt zur Hand hatte und Ähnliches. Und das mussten wir aber dann abändern aus Datenschutzgründen für diese deutschlandweite Anwendung. Und weil der Datenschützer sagte, und auch irgendwo mit Recht, warum soll ein Arzt wissen in München, welches Kind in Duisburg ein Problem hat, sage ich jetzt mal. Obwohl wir solche Fälle tatsächlich hatten, ich kann mich an einen erinnern, da ist das Kind, da kriegt den Anruf aus der Charité in Berlin, weil das Duisburger Kind dort zu Besuch war beim leiblichen Vater und der das dann auf die Tischkante geschlagen hat und das kam dann mit einem Schädelbruch in die Charité. Und die riefen uns an, ob wir da schon Erkenntnisse im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen und Ähnlichem gehabt haben. Also es gibt durchaus auch, ich sag mal, dieses entferntere Interesse von Kollegen, sich da kurz zu schließen. Also wichtig bei unserem Projekt oder später bei dem, was wir jetzt als Riskit-Verein verwalten, ist, dass es ein Rechtsgutachten gibt, wonach wir die Datei dann umgestaltet haben. Also funktioniert nicht mehr wie Online-Banking, sondern nach einem sogenannten Container-Prinzip. Das kann ich gerne ausführen, aber ich stelle es erstmal jetzt zurück. Wichtig dabei ist, nur noch die Ärzte, die mit einem bestimmten Kind befasst sind, also Arzt A hat das Kind in Riskit eingestellt und jetzt im Rahmen von einem Umzug, Doktorhopping oder Ähnlichem, gelangt das Kind zu einem Arzt B, dann erfährt der Arzt B, dass dieses Kind von einem Arzt A schon mal als Risikokind bewertet worden ist und kann sich dann mit ihm kurz schließen. Mhm. Und in dieser Datei stehen auch jetzt keine Laborbefunde oder medizinischen Befunde von dem Kind, sondern die Adressdaten des Vorbehandlers. Mhm.
Also das macht ja auch total Sinn und ja. Ich würde gerne nochmal zurückgehen so ein bisschen in dieser Zeit, weil du warst ja dann schon 2007 medial mit eurer wunderbaren Idee total unterwegs. Also du warst bei Report, du saßt bei Anne Will auf dem Sofa und jetzt hast du ja auch schon gesagt, das haben dann auch viele mitmachen wollen, also auch außerhalb von Duisburg, außerhalb von NRW. Also es gab viel Zuspruch und Zustimmung. Und es gab auch einen Artikel 1 in der Fachzeitschrift Sozialpädiatrie, die ja sehr positiv über eure Idee berichtet haben. Und dann habe ich gelesen, dass es danach einen Folgeartikel gab in der Fachzeitschrift. Und da gab es, also das fand ich total krass, also mit dieser Vehemenz, mit der eure Idee dann verurteilt worden ist. Ich habe das mal aufgeschrieben. Riskit widerspreche einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Also, wo ich gedacht habe, krass, also dieser Datenschutzaspekt, der dann so, also natürlich ist das wichtig. Also ich glaube, das ist ja jetzt auch zwischen uns überhaupt gar keine Frage, dass man Daten schützen sollte. Aber ich glaube, mein erster Impuls und sicherlich auch eurer ist ja, erstmal muss hier ein Kind geschützt werden, das, wo in der Tat ja Gefahr für Leib und Leben besteht. Und wie habt ihr das denn so erlebt oder erklärt ihr euch, dass der Datenschutz irgendwie damals und ja oft auch heute noch so sehr über dem Schutz von Kindern steht?
Ja, ohne jetzt die in dem Fall Betreffende hier namentlich nennen zu wollen, hat man manchmal den Eindruck, dass es mehr um Befindlichkeiten und um Egos geht, als um die Lösung eines Sachproblems. So würde ich das bewerten. Ich hatte seinerzeit auch zu diesem Artikel eine Gegendarstellung gemacht, die dann auch abgedruckt worden ist. Manches beruht vielleicht auch auf Missverständnissen, was wir eigentlich tun. Also ich bin leidenschaftlicher Demokrat und da hat mich das hat mich wirklich persönlich getroffen, muss ich sagen. Und leider ist es dann so, dann verselbstständigt sich sowas, dann greift der Nächste das auch irgendwo auf. Und Kollegen, die sich dann vernetzen wollten, die sind verunsichert. Kann ich das? Darf ich das? Und da sind wir sehr froh, dass wir Unterstützung bekommen haben. Das braucht man in der Situation. Also, dass das nicht nur eine Idee ist, in dem Fall jetzt von Ralf Kownacki und Mitstreitern, sondern wir haben sehr früh die Unterstützung der Ärztekammer hier in Nordrhein-Westfalen bekommen. Wir haben zuletzt bei der, da hatten wir gehofft, dass das nochmal eine Regelung gibt, beim Kinder- und Jugendstärkungsgesetz bekommen, diesmal von der Bundesärztekammer, das war ja hoch aufgehängt, damals noch bei Frau Giffey in dem Familienministerium und hatten zu der Zeit gehofft, dass es eine bundeseinheitliche Regelung im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes geben würde. Das hat leider nicht so geklappt. Was hatten wir gehofft? Es hat eine Bundesratsinitiative gegeben. Alle Bundesländer waren sich einig, das kommt ja gar nicht so oft vor, und hatten gesagt, wir brauchen eine Ergänzung zum Paragraph 4 KKG.
Also das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz.
Gut, dass du das nochmal sagst, weil es gibt auch so viele Begrifflichkeiten. KKG steht auch in NRW zum Beispiel auch noch für das Kompetenzzentrum in Köln.
Kinderschutz,
Das ist eine Institution mit einem hohen Stellenwert, hat aber nichts mit dem KKG Paragraph 4 zu tun. Also dort hatte der Bundesrat eine Formulierung verfasst, die dort hineingeschrieben worden ist, werden sollte. Aber das ist nicht durchgekommen, weil auch da, wie ich schon mal erwähnt habe, auf höheren Ebenen im Bereich der Jugendhilfe gesagt hat, brauchen wir nicht. Dann gehen die Eltern zum Beispiel nicht mehr zum Arzt. Das wird häufig ins Feld geführt, obwohl es da gegen Beweise gibt, kann man eigentlich schon sagen. Kann ich gleich nochmal darauf eingehen bei Bedarf. Und es ist also diese Formulierung von der damaligen Bundesregierung, sprich genauer vom Familienministerium, abgeschmettert worden. Was man aber erreicht hat, ist, dass es eine Öffnungsklausel gegeben hat, wo man gesagt hat, wir geben jetzt den Ländern die Möglichkeit, das auf der Länderebene so nach eigenem Gusto zu regeln. Und das haben NRW war Vorreiter, hat damit angefangen. In NRW ist es geregelt. Es geht um das Austauschen der Informationen zwischen Ärzten, ohne dass dafür ein Einverständnis der Sorgeberechtigten vorher vorliegen muss.
Genau, also der interkollegiale Ärzteaustausch ist darin ja geregelt. Und also ich finde schön, dass du das auch schon ansprichst, weil ich würde jetzt sagen, dass du damit noch nicht zufrieden bist und ihr, ne? Aber ich würde schon sagen, dass das ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte auch von eurem Anliegen ist, weil auch wenn es, wie gesagt, hinter euren Wünschen und Erwartungen zurückbleibt, würde ich jetzt sagen, ohne RISC-IT würde es diesen Absatz in Paragraphen 4, also für alle anderen, das ist der sogenannte Berufsgeheimnisträger-Paragraph, würde es den gar nicht geben. Und hoffentlich stimmen jetzt immer mehr Bundesländer zu und öffnen diese Möglichkeit des interkollegialen Ärzte- und Ärztinnen-Austauschs. Ich würde auch noch sagen, dass auch in diesem Paragraphen 4 KKG ja noch zwei weitere Veränderungen drin sind, die vielleicht nicht ganz so deutlich auf Riskit zurückgehen, aber die ja sicherlich auch mit euch mit beeinflusst worden sind, weil 2012 mit dem Bundeskinderschutzgesetz sind zwei Dinge, fand ich, also neben vielen anderen Dingen, mit denen ich noch nicht wirklich zufrieden gewesen war und auch immer noch nicht bin, war es zum einen, dass damals ja die Meldebefugnis für Ärztinnen und Ärzte dem Jugendamt gegenüber eingeführt worden ist, was ja aber noch keine Meldevorschrift war. Ne? Also wir hatten, also auch jetzt sind wir mit dem KKG, also mit dem, beziehungsweise mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, ja noch nicht wie bei den anderen europäischen Ländern bei einer Meldepflicht für Ärzte und Ärztinnen, ne? Wenn ich eben ein misshandeltes Kind vor mir habe, es wirklich melden zu müssen. Aber immerhin gibt es jetzt eine Sollvorschrift, was ja schon deutlich stärker ist als das, was 2012 das Bundeskinderschutzgesetz gemacht hat. Und ich erinnere mich auch noch, dass du und ihr ja auch gefordert habt und auch häufig zu Recht beklagt habt, wie kann das sein, dass ich als Arzt melde oder als Ärztin melde und dann weiß ich aber gar nicht, was macht das Jugendamt. Und auch hier gab es ja durch die Novellierung, finde ich, eine positive Veränderung, zumindest für euch, dass eben die Jugendämter euch jetzt, also als Ärzte und Ärztinnen, Rückmeldung geben müssen. Habt ihr recht mit eurem Verdacht? Was tun wir jetzt eigentlich, dass ihr weiter im Boot seid? Ich hätte gerne gehabt, dass zum Beispiel so eine Klausel auch für Kitas gilt, die ja auch ganz dicht dran sind an den Kindern. Und die meiner Meinung nach auch in die 8a, in die Hilfeplanung mit einbezogen werden müssten. Aber also du bist immer noch sehr ungeduldig, merke ich, und es reicht immer noch nicht. Und ja, das ist, finde ich, das ist so ein bisschen symptomatisch für den Kinderschutz. Aber ich glaube, dass du und ihr ja schon sehr viel erreicht habt. Ne? Also wenn es drei Novellierungen, ne, im Kinderschutz in dem Gesetz gegeben hat, die auf jeden Fall eure Arbeit schon mal ein bisschen einfacher machen. Ich würde trotzdem noch mal gerne zurück, wie erklärst du dir denn, dass offensichtlich der Datenschutz immer noch eher so eine heilige Kuh ist und eine deutsche Gesellschaft nicht so sehr bereit ist, sich für Kinderschutz zu bewegen? Also ich bin mal jetzt ein bisschen so Bild-Zeitungsniveau-mäßig unterwegs. Also ich stolpere immer darüber, dass sich auch in den, ja, in den Landtagen wirklich vehement darüber gestritten wird, wie man den Wolf schützt. Ja, also ich sag mal, der Wolf ist ja so ein Emotionsthema, ne? Da staune ich immer nur und denke, wow, ich würde mir total wünschen, dass so über Kinder im besten Sinne auch mal debattiert werden würde. Und im Moment ist es so, wir haben 16 Wolfsbeauftragte in jedem Bundesland, einen Beauftragten, der sich mit dem Schicksal und Wohlergehen von Karnivoren, also Wölfen und Luchsen, auseinandersetzt. Und wir haben aber nur 4 Kinderbeauftragte. Also ich finde, das zeigt so ein bisschen, ne, diese eher kinderunfreundliche Gesellschaft und dann dieser Datenschutz. Was ist deine Idee dazu?
Der Datenschützer oder die Datenschützer sind oftmals Juristen. Und Juristen denken erstmal sehr formal. Die sind in ihrem juristischen Denkgebäude befangen. Das meine ich nicht negativ, sondern die sind einfach da drin. Und können sich erstens nicht vorstellen, was es heißt, Kindesmisshandlung. Das ist erstmal so ein cleaner Begriff, ein misshandeltes Kind zu sehen. Ich habe immer festgestellt, wenn ich Bilder zeige, die ich in meiner Praxis selbst gemacht habe, und ihnen dann sage, das ist eine Praxis. Wenn man die hochrechnet auf Duisburg, muss man das schon mal 13 nehmen. Und wenn man das hochrechnet auf Nordrhein-Westfalen, sind wir schon bei so und so viel 1000. Ich habe das mal gemacht, wir haben ungefähr 5000. Und aufs Bundesgebiet bei 40.000, jetzt nur von den Misshandelten, die wir tatsächlich festgestellt haben, dann sieht man, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Und ich war erst in der letzten Woche, Donnerstag im Landtag, im Saarland zugeschaltet. Das Saarland will jetzt auch das überarbeiten, dass die interkollegiale Information, dieser Begriff ist übrigens aus NRW entstanden, ein etwas merkwürdiger Begriff, interkollegiale ärztliche Information, aber mittlerweile hat der Eingang gefunden, wird man also auch irgendwo finden wieder. Die wollen das also dort einführen und eigentlich, das fand ich auch schön vorher bei den Bundesländern, da muss ich sagen, parteiübergreifend haben da die Politiker an einen Strick gezogen, das hat mich also sehr erfreut. Und die waren da zugange und die einzige, die dazwischen gegrätscht ist im Rahmen dieser Anhörung, war die Dame, die für den Datenschutz dort in der Anhörung war und auch an manchen Stellen nochmal auf den aktuellen Sachstand geführt werden musste, weil es ein Rechtsgutachten gibt in NRW, was manches, was auch im Datenschutz einfach so in den Raum gestellt wird, so nicht stimmt. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Also wir haben aktuell die Situation, du hast es ja schon angesprochen, KKG § 4 ist um den Punkt 6 erweitert worden, dass also die Bundesländer jetzt tätig werden können. Und in drei Bundesländern ist es jetzt vollzogen, also NRW, dann war Rheinland-Pfalz das nächste. Schön ist auch NRW und Rheinland-Pfalz, die sind unterschiedlich politisch, was die Regierung betrifft, aufgestellt, sodass auch da schon sichtbar wird, das ist jetzt nicht nur, ich sag mal, CDU-Schwerpunkt oder SPD-Schwerpunkt oder. Und das lässt also hoffen, dass das sich bundesweit ausbreitet. Ich hätte mir nur persönlich gewünscht, dass man das in einem Rutsch im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes hinter sich gebracht hat. Du hast es ja angesprochen, pro Woche 2 bis 3 getötete Kinder. Ich finde, da hat man einen gewissen Zeitdruck, da mal voranzukommen. Jetzt müssen wir das also so auf diesem mühsamen Weg machen. In diesem Jahr, Bayern ist dazugekommen, habe ich glaube ich schon gesagt, wenn das Saarland sich dem noch anschließt, die machen gerade ein Kinderschutzgesetz, auch mit dem Kinderschutzbeauftragten oder einem Lehrbeauftragten. Das ist in Arbeit. Mal sehen, was da rauskommt. Ich hatte den Eindruck, dass wir da ganz gut aufgenommen worden sind mit unserem Anliegen. Aber dann haben wir von den ganzen Bundesländern erstmal 4. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn das in dem Tempo weitergeht. Da sind wir schon doch betagter als jetzt zumindest, um da einen Erfolg zu sehen.
Glaubst du, dass es helfen würde, wenn diese, ich sag mal, politischen Akteure oder vielleicht auch aus der Ärzteschaft, die aber nicht so viel mit Kindern zu tun haben, sondern eher im Datenschutz unterwegs sind, wenn die vielleicht mal so mitlaufen würden, so durch so eine Woche deines Kinderarztalltags und diese Kinder mal erleben würden?
Ja, das denke ich schon. Also einmal erlebt man natürlich die klassische unterschiedliche Sichtweise von Ärzten, die mehr in Institutionen arbeiten, sprich in Kliniken, als Ärzten, die in ihren Praxen sind. Das ist jetzt nicht nur beim Kinderschutz so, das findet sich auch in anderen medizinischen Bereichen. Das ist einfach so, das muss man so akzeptieren. Das prägt das Weltbild in dem Bereich, wo man arbeitet. Wenn die aber mitlaufen würden oder wenn das auch im Rahmen der Ausbildung noch stärker berüchtigt wird, Stichwort Praxisassistenten zum Beispiel, würde das sicherlich hilfreich sein. Das denke ich schon. Vielleicht eine Sache bei der Gelegenheit, die ich anführe. Es gibt für den Facharzt zum Beispiel, für Kinderheilbund, wie auch für andere Fachärzte, Inhalte zur Weiterbildung. Das ist festgelegt von der Ärztekammer. Da steht drin, was so ein Arzt lernen muss, sag ich mal, und worüber seine Prüfung auch am Ende geht. Und da gehört bei den Kinderärzten zum Beispiel auch das Erkennen von Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch und wie man damit umgeht, gehört dazu. Das ist draußen gar nicht so bekannt. Man hat so den Eindruck, ja, die Kinderärzte, das sind so die Doktors, die so immer die lieben Eltern und die netten Kinder da haben, so wie es vielleicht in manchen Fernsehserien auch dargestellt wird. Aber wir haben viele nette und liebe Eltern, Gott sei Dank, Kinder auch. Aber ja, unser Problem ist, wir müssen, wenn wir am Tag, ich sag mal, 100 Kinder sehen, die 2, 3 herausfinden und im Auge behalten, wo sich vielleicht eine Gefahr anbahnen kann. Und mir ist es halt so wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Kindesmisshandlung meistens wie eine chronische Krankheit verläuft. Das heißt, über einen längeren Zeitraum sich erstreckt, bis sie dann irgendwie eskaliert, dann wird das Kind erschlagen oder es fällt jedenfalls auf, man kann nicht mehr drüber hinweggucken. Und in dem Zeitraum, wenn man das eher erfasst, kann man eher einmal Hilfe anbieten und kann aber auch eher tätig werden. Und ich denke, jeder kann nachvollziehen, wenn man über Riske zum Beispiel erfährt, aha, der Kollege XY, der hat da auch schon mal so einen Verdacht geäußert, ist sich aber nicht ganz sicher, ob er jetzt schon handeln sollte oder nicht, dann entscheidet man anders, als wenn man selbst der erste Arzt ist, der dieses Problem sieht. Mhm. Vielleicht ein Beispiel dazu. Mhm. Wir können eigentlich, das lernen wir, recht gut erkennen, hat das Kind sich selbst eine Verletzung zugefügt beim Spielen oder so oder nicht. Aber wenn dann als Erklärung geliefert wird, das ist das ältere Geschwisterkind gewesen, das ist sowieso immer so wild, oder ein Schulkamerad oder im Sportverein passiert, dann können wir das, müssen wir das erstmal akzeptieren, weil das gibt es ja nun mal tatsächlich. Mhm. Aber wenn sich das häuft, wenn schon bei Geschwisterkindern Auffälligkeiten sind, dann bewertet man das anders. Mhm. Und das ist der Bereich, wo wir hoffen, mit Riskit aus dem sogenannten Graubereich die Dinge klarer werden zu lassen, um dann früher reagieren zu können. Mhm. Auch früher Jugendhilfe einschalten zu können. Uns hilft, weil die Voraussetzung bei Ärzten im Gegensatz zu den anderen Dienstgeheimnisträgern ist immer eine Diagnose. Die vier Diagnosen, die im ICD-10 drinstehen, der psychische Missbrauch, die körperliche Misshandlung, der sexuelle Missbrauch und die erhebliche Vernachlässigung, das sind die Grundlagen. Diese Diagnosen führen bei Ärzten dazu, dass sie als Dienstgeheimnisträger sagen, jo, das sind jetzt gewichtige Anhaltspunkte, jetzt schalte ich die Jugendhilfe ein. Dadurch unterscheiden wir uns ein bisschen von den anderen. Deshalb kann uns das auch nicht die Insofa abnehmen, weil die ja keine Diagnosen stellt. Für uns ist sie die Lotsin zur Jugendhilfe, wenn wir nicht eh schon einen Ansprechpartner haben, und zu sagen, wir haben jetzt das Problem, das ist jetzt soweit erhärtet, jetzt muss da entweder ein Hilfsangebot erfolgen oder zumindest muss man dort irgendwie tätig werden. Und das ist also das Anliegen von Riskit, in diesem Graubereich frühzeitiger die Dinge, den Sachverhalt abschließend, soweit das geht, zu klären, um dann da tätig werden zu können.
Und eine Einschätzung auch, ich sag mal, mit mehreren ist ja auch immer noch mal sicherheitsschaffender, als wenn ich nur alleine etwas sehe. Ne? Also ich sag mal, in allen anderen Berufsgruppen, da wären wir in der Jugendhilfe, wäre ja das nicht der Paragraph 4 KKG, sondern der Paragraph 8a, ist ja dieses Mehr-Augen-Prinzip auch immer Vorschrift. Ne? Keiner soll alleine. Insofern fand ich persönlich das immer total nachvollziehbar, dass ihr gesagt habt, wir wollen uns auch interkollegial austauschen. Mhm. Und natürlich nehmen wir dann auch Kontakt zum Jugendamt auf.
Vielleicht, du hast da eine Vorlage noch gemacht. Wir sind sogar gehalten, das so zu tun. Es gibt eine sogenannte Berufsordnung für Ärzte. Da müssen sich Ärzte dran halten. Da steht alles Mögliche drin. Aber in diesem Zusammenhang gibt es da einen Paragraphen 7, der regelt, wie Ärzte zusammenarbeiten müssen. Und wir sind gehalten, uns auszutauschen. Also wenn du jetzt mit vom Fußpilz bis zur akuten Blinddarmentzündung irgendwie zu einem Arzt gehst oder in ein Krankenhaus gehst mit einem Beinbruch, dann gehst du mal davon aus, dass der Radiologe, der Röntgen und der Labormediziner und der Chirurg vielleicht miteinander zusammenarbeiten und die tauschen sich aus. Wenn ein Arzt jetzt meint, ich bin der Größte und tauscht sich nicht aus, weil er sich für so toll hält, dann gerät er in den Verdacht oder in eine Situation, wo er Kunstfehler machen kann. Und ausgerechnet bei Kindeswohlgefährdung, bei diesen Diagnosen, soll das anders sein, weil das Einverständnis der Sorgeberechtigten und der potenziellen Täter in vielen Fällen vorliegen muss. Das kann es nicht sein, haben wir gesagt. Und dagegen wollten wir jetzt angehen und diese gesetzlichen Regelungen versuchen zu erzielen.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ich wünsche mir eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Medizinbereich und Jugendhilfe. Ich wünsche mir, dass die Vernetzung auf der Ortsebene, sprich sich weiter ausbaut, das ist was ganz Wichtiges, das haben wir in Duisburg ganz gut erreichen können. Wenn man weiß, wer am anderen Ende des Telefons ist, kann man sehr viel regeln, was sonst nicht so gut funktioniert. Ich wünsche mir mehr Verständnis von den Professionen füreinander. Das mache auch den Medizinbereich betreffend für die Jugendhilfe und umgekehrt aber auch. Ich wünsche mir engagierte Politiker. Es gibt viele, auf die ich treffen konnte. Ich wünsche mir auch im eigenen Kollegenbereich, insbesondere bei denen, die vielleicht nicht so sehr in der Praxis stehen, dass sie mal genauer schauen, welche Probleme und welche Hilfe bestehen bei denen, die wirklich an der Basis arbeiten und welche Hilfen die brauchen. Das wäre so mein bunter Strauß zum Schluss.
Ein bunter Strauß zum Schluss. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast an einem Sonntag im Notdienst. Ich hoffe, der verläuft jetzt gleich ein bisschen weniger strubbelig als schon dein Vormittag mit so vielen kleinen Patienten und Patientinnen. Und an alle anderen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.